Es hat auch mal so einen Totalausfall gegeben, das ist so bizarr. Die Tage waren lange Tage, es waren immer so 16, 17 Stunden Tage. Ich bin morgens früh ins Krankenhaus, wirklich schon bei der Visite dabei gewesen und habe Blutbilder studieren gelernt. Ich weiß also heute, was ein Hämoglobinwert ist und was ein CRP-Wert ist und wie hoch die Leukozytenzahl sein muss und all diese Dinge. Ich habe den ganzen Tag bei dieser Krankenhausernährung gesessen, da kannst du nicht lange mit überleben. Dann bin ich irgendwann mal ein bisschen schwindelig geworden und da kam zufällig gerade eine Ärztin rein und hat die Anke gebeten, doch mal aus ihrem Bett aufzustehen. Sie brauchen das Bett jetzt für mich.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und jetzt geht es los mit einem ganz besonderen und etwas ungewöhnlichen Format. Hier ist der Freitags-Mutmach-Podcast mit Hajo und
Suse
Schumacher. Ich bin Journalist, die liebe Suse ist
Psychologin und Gefährtin.
Wir sind seit über 30 Jahren verheiratet und Schätzelein, hast du das hier schon mal gehört? Also das hier. Wir müssen dazu sagen, wir haben eine Kölner Vergangenheit.
Ja.
Ist das?
Das ist auf jeden Fall ein Kölner Lied und das sind die, ich rate mal, Höhner.
Die Höhner, ganz genau. Und Henning Krautmacher ist der, den wir gerade gehört haben. Das ist oder war jahrelang ja der Frontmann der Höhner. Man kennt ihn, hat so einen Zwirbelbart.
Karneval ist doch jetzt schon lange vorbei.
Cherie, die Geschichte geht ja noch weiter.
Ach so.
Henning ist verheiratet mit Anke. Mhm. Und kurz bevor die Karnevalssaison 22 losging, also vor, naja, anderthalb Jahren, Oktober 22, hat Anke eine Diagnose bekommen.
Mhm.
Und zwar Magenkrebs im härtesten Stadium. Okay. Also so gut wie tot.
Ja.
So, und gerade geht die Karnevalssaison los.
Ja.
Und da hat Henning eine Entscheidung getroffen. Über diese Zeit habe ich mit den beiden auf der YesCon, das ist ein Krebskongress, der hier letztes Wochenende in Berlin stattfand, da waren die beiden auch, habe ich mit denen geredet. Und ich würde mit dir gerne einmal dieses Gespräch hören. Ich habe das auch noch nicht wieder gehört. Es ist ein ziemliches Trubelgespräch und würde gerne deine Meinung dazu hören. Als Ehefrau, als Psychologin, als Gefährtin, würde gerne mit dir dieses Gespräch so Stück für Stück durchhören.
Ja, dann mach mal los. Ich bin ja Experimente von deinem Sohn gewöhnt, also warum nicht auch dieses?
So, und dazu muss ich sagen, dass die Hintergrundgeräusche deswegen etwas ja turbulent und auch wechselhaft sind, weil während wir da saßen und sprachen in unserem Mikrofönchen, kamen Joko und Klaas mit so einer Art Fußballstadion voll an Anhängerinnen und Anhängern im Gepäck, kamen die da so einmarschiert, deswegen war da eine gewisse Unruhe. Aber man kann es gut verstehen und ich spiele einfach mal los.
Hallo Henning und Anke Krautmacher.
Hallo.
Hallo.
Henning, nicht ganz unbekannt in Deutschland als ehemaliger Frontmann der Höhner. Anke, ihr seid verheiratet seit 13 Jahren ungefähr.
2011, 12 Jahre.
Knapp 13.
Wir haben bei aber
Petersilie gedauert seit.
Ja, jetzt im Sommer.
Und warum ihr hier seid und was mich interessiert und was ich faszinierend finde, Henning, du hast noch Monate vor deinem eigentlichen Finale, als du aufhören wolltest, hast du das Mikrofon zur Seite gelegt, um deiner Frau zur Seite zu stehen. Wie kamst du der Entscheidung?
Im Oktober 22 gab es die Diagnose für die Anke, Magenkrebs, T4. Inzwischen weiß ich, das ist die höchste und die schlimmste Form von einem bösartigen Tumor im Magen. Da hat es nicht viel Gerede bedurft. Ich habe meinen Kollegen erzählt, ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt an der Seite meiner Frau sein muss und unmöglich Anfang November auf irgendeine Karnevalsbühne, Karnevalssessionseröffnung klettern kann oder danach sogar noch eine Tournee zu machen mit 24 Konzerten bei ca. 1.500 Leuten jeweils und dann möglicherweise irgendwelche Bakterien mit nach Hause bringen. Und da haben, und da bin ich sehr dankbar dafür, die Höhner Zuhörer gesagt, mach das, kümmere dich um die Anke, wir machen das schon hier mit dem neuen Sänger, mit dem Patrick.
Anke, wie war das für dich? Also war das klar, dass Henning sofort in den Sack hauen würde, um an deiner Seite zu stehen?
Es war ja alles vorher nicht klar und wir haben ja nichts geplant. Es war ja mir nicht klar, dass ich einen Magenkrebs bekomme. Das war für mich, also ich sag mal so, ich würde für ihn das Gleiche tun, aber es ist so, jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, von einem Tag zum anderen, reißt es uns beiden den Boden unter den Füßen weg und er sagt, es ist für mich überhaupt kein Thema, ich kann so nicht mehr auf die Bühne gehen und Tralala machen, wenn es dir nicht gut geht.
Hat dich das überrascht?
Nein. Also, ja, was? Ich habe immer noch mal wieder gesagt, bitte überdenk das nochmal, jetzt kommt noch eine Abschieds-Weihnachtstour, die ist für dich und bitte zieh es durch noch. Und dann hat er gesagt, immer wieder gesagt, er lässt mich nicht alleine. Er hat mich seit dieser Beginn der Erkrankung nie alleine gelassen.
Woher kommt das, Henning?
Selbstverständlich, da muss man nicht...
Das sagst du so.
Also
nee, ist das aus der Familie? Ist das, warst du schon immer so ein Kümmerer?
Weiß ich nicht, ob ich ein Kümmerer bin. Das ist für mich ganz schwierig zu beantworten. Ich weiß natürlich, wäre nicht weltfremd, dass es tatsächlich Beziehungen gibt, wo wegen durchaus geringerer Vorkommnisse sich die Partner verlassen haben. Das gilt nicht nur für Männer, die ihre Frauen verlassen, auch umgekehrt. Wenn es dann zum Problem kommt, dann geht man den aus dem Weg. Und ja, die gibt es auch und da müssen wir mit leben. Und bei mir ist das nicht so und ich weiß, und die Anke hat es ja auch gerade gesagt, bei ihr wäre es genauso gewesen. Wir haben uns das mal versprochen und Versprechen hält man. Und natürlich gibt es auch Beziehungen, die scheitern, aber es darf doch nicht passieren, wenn jemand in eine Notlage gerät, oder das muss nicht nur eine Krankheit sein, das kann alles andere auch auf der Welt sein, dann hat man gefällig dafür das. So bin ich erzogen worden und das lebe ich auch und die Anke genauso.
Wenn ich noch was ergänzen darf, ich glaube schon, dass es dazu geführt hat, dass er sich so sehr gekümmert hat, dass er dadurch diesen Abschied nach so langer Zeit auf der Bühne ganz anders wahrgenommen hat, weil er gar keine Zeit hatte, weiter darüber nachzudenken. Er hatte nur ein Ziel, mich zu betreuen und an meiner Seite zu sein. Und diese Entschleunigung habe ich ihm schon ein bisschen Entschleunigung gegeben dabei. Aber er konnte einfach nicht weiter darüber nachdenken oder wollte es auch gar nicht mehr, dass der Abschied kommt. Und dann ist das ja so plötzlich eingetreten.
So, das ist jetzt der erste Teil. Wie gesagt, sorry für die Soundqualität, aber also ein erfolgreicher Musiker und seine Frau, die nicht gerne im Rampenlicht steht, er beendet einfach seine Karriere. So, ist das Druck für eine Beziehung, würdest du sagen?
Nein.
Weil ich habe was für dich aufgegeben?
Also jetzt im Moment glaube ich nicht, weil das war ja eine Entscheidung, die er gefällt hat und nicht. Sie hat ihm ja im Gegenteil noch zugeredet, doch, weil er ja anscheinend auch sowieso aufhören wollte.
Aber erst nach der
Saison. Aber sie hat ihm ja sogar noch zugeredet, dass er das noch zu Ende führen soll. Und für ihn war klar, also war das eine klare Entscheidung für seine Frau.
Was er gesagt hat, fand ich total interessant. Wir haben uns das mal versprochen. Das Eheversprechen.
Ja.
Und der zentrale Punkt in guten...
Wie in schlechten Zeiten.
Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn man sich das dann irgendwann mal verspricht.
Nee, absolut nicht. Aber das ist ja auch immer davon, also es hängt ja immer davon ab, was du für eine Beziehung führst und wie wichtig dir der andere Mensch auch ist. Und erstmal gehe ich ja davon aus, dass jemand, der einen anderen Menschen heiratet, schon eine gewisse Wichtigkeit und Priorität auch sieht. Zumal ja ein Beziehungspartner das engste und also jemand ist, der dich so gut kennt und auch viel, viel eher da ist, wenn was ist, als jemand, der jetzt nur im weiteren Freundeskreis ist.
Fandst du das jetzt soweit selbstverständlich?
Also für mich wäre es, glaube ich, selbstverständlich, wenn du jetzt erkranken würdest oder so, dass ich da an deiner Seite wäre. Aber ich glaube, das ist nicht für jedes Paar selbstverständlich. Weil das ja auch bedeutet, also Einschränkung im eigenen Lebensalltag, nicht zu wissen, was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu nach so einer Diagnose, nur zu wissen, dass das so die schrecklichste Diagnose ist, die man überhaupt kriegen kann. Was heißt das dann in der Umsetzung? Ne? Also Anke hat ja gerade eben gesagt, der war dann ist seit 24 Stunden an meiner Seite oder jeden Tag oder immer da.
Seitdem ununterbrochen.
Seitdem, ja genau. Das ist vielleicht vielleicht jetzt bei den beiden möglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Menschen gar nicht umsetzbar ist.
Gut, die beiden sind jetzt, ich würde mal sagen, so langsam im Rentenalter. Also in diesem Fall muss die beiden, also Henning wahrscheinlich sowieso nicht, muss nicht mehr arbeiten. Nee. Also der Druck ist rausgenommen, das ist eine Luxusposition, aber trotzdem kannst du dir vorstellen, dass da auch so ein Erwartungsdruck dann herrscht, weil klar, eine Krankheit bedeutet natürlich auch, dass dem anderen nicht so gut geht und so weiter. Denkt man sich, man hätte ich mal oder so, also so ein Bedauern vielleicht. Ich meine, wir haben letzte Woche über Trennung geredet. Mhm. Vielleicht will man in der Krankheit auch gar nicht unbedingt, dass der Partner die ganze Zeit dabei ist. Mhm. Das sind ja auch unangenehme Momente.
Ja, ich glaube, das ist wirklich tatsächlich sehr individuell, aber wenn ich mir das jetzt für mich vorstelle, das Einzige, was ich jetzt mich gerade frage, ist so, kreist man dann mehr zusammen um die Krankheit oder fängt man an, sich zu überlegen, was können wir noch alles machen?
Ich guck mal, was ich als nächstes gefragt habe. Wir lassen uns überraschen. Weiter geht's mit Henning und Anke Krautmacher.
Also ich kenne die Situation nicht, ich versuche mich rein zu versetzen. Ich bin auch seit über 30 Jahren verheiratet. Wenn man eine starke Frau, einen starken Mann hat, dann hat man auch immer so ein bisschen so, man will nicht so gerne nehmen, ne? Man will ja auch selber stark sein. Auf einmal warst du die Schwache. Ja. Und er war derjenige, der sein Leben, auf dich abgestimmt hat. Ja. Hattest du da auch so ein schlechtes Gewissen, dass er da jetzt sein Leben, dass er was opfert?
Die haben immer mal den Gedanke auf, sicherlich, das ist die Wahrheit. Dass ich mir Gedanken gemacht habe, was habe ich ihm jetzt genommen? Dadurch, dass er sagt, das ist Schluss jetzt bei den Hühnern, ich kümmere mich um dich. Und das war schon ein Punkt, das hatte kein schlechtes Erwissen. Es ist ein unglaublich schönes, warmes Gefühl gewesen, dass er da war. Dass ich die Schwäche dann wirklich hatte, hat mir schon zu schaffen gemacht, aber nicht wegen Henning, sondern grundsätzlich, weil ich in meinem Leben gestanden habe und mir ist mein Leben genommen worden. Es ist einfach von heute auf morgen nicht mehr das, wie es war.
Kannst du mal beschreiben, was das vor allen Dingen war, was dir genommen wurde?
Ja, diese Kraft, diese kräftige Anke, die im Leben steht und eigentlich alles gewuppt hat. Alles. Ohne, natürlich haben wir viel, machen wir viel zusammen, aber trotzdem habe ich mein Leben lang gearbeitet. Ich habe mich gekümmert und dass ich plötzlich jemand war, der betreut wird und dem man freut und was abnimmt, war ganz schwierig zuzulassen.
Dann schreibt er noch so ein Lied.
Ja. Das haben wir eigentlich gemeinsam geschrieben. Oder so. Also, die Situation hat uns die erforderlichen Worte und Erkenntnisse geliefert. Die Melodie dazu war eigentlich auch eine durchaus konsequente und logische, dass wir da jetzt keinen Halligalli-Song machen. Wie dürfte jeder einleuchten. Der Song ist ja nicht nur einer, es sind so ein paar entstanden, aber dieser, um den es hier geht, unsere Weg, der ist tatsächlich am Krankenbett entstanden. Wir haben insgesamt 153, und ich weiß die Zahl genau, aber sie wirklich gezählt haben, 153 Tage lang habe ich an der Seite gesessen von der Anke und dann auch natürlich 28 Tage in der Reha. Und da hat man viel Zeit, sich Gedanken zu machen und das Erlernte. Wir haben jede Menge gelernt in dieser langen Phase der Krankheit und da nimmt uns auch keiner mehr weg und deswegen sind wir jetzt hier und heute, die Sendung, die jetzt gerade läuft, der Podcast wird ja aufgezeichnet bei der Aktion Yes We Cancer hier in Berlin und deswegen freuen wir uns darauf, dass wir uns da jetzt anschließen können und es mit Leuten austauschen können, die sich auf dem Gebiet genauso auskennen, aber auf ihre Art. Wir wollen von anderen wissen, wie sind euch denn ergangen und denen wiederum erzählen, wie es uns ergangen ist und daraus ergeben sich dann wieder neue Perspektiven, neue Ansichten, man hilft sich gegenseitig.
So, da gehen wir mal wieder rein. Ich spiele mal ganz kurz unseren Wäsch an.
Wo ich immer nur bei dir bin, um du brauchst keine Angst zu haben.
Ich immer nur bei dir bin, du brauchst keine Angst zu haben. Ist immer schön, wenn man sich als Musiker ausdrücken kann. Ne?
Du schluckst ein bisschen.
Ja, ich finde das sehr, wir haben uns auch ein bisschen angeheult auf der YesCon. Ich fand das stark, vor allen Dingen, weil, und da musste ich an dich denken, deswegen wollte ich dir das auch so gerne vorspielen, dieser ja dann doch, ich sag mal, lösungsorientierte Zugang, der ist ja einer, den du auch verfolgst. Henning sagt, wir haben viel gelernt und wir wollen das austauschen. Der hat nicht gesagt, wir haben viel gelitten. 153 Tage, das ist ein halbes Jahr, verdammt normal, plus 28 Tage Reha. Ja. Und ich fand den Umgang damit so, auf eine Art gelassen. Ja,
und da siehst du etwas, was Menschen eben auch ausmacht. Das Menschen haben Stärken. Und du kannst ja immer selber entscheiden, ob du im Opferzustand bleiben willst und alles bejammerst oder ob du sagst, nee, ich gestalte jetzt selbst. So, ne? Also ich nehme jetzt diese Krise. Deswegen ist ja auch meine Lieblings-Coaching-Frage, wozu ist es gut? Mhm. Und in diesem Fall war es, jetzt ist es jetzt vielleicht sehr platt, ne? Aber das ist ein Paar, das sich noch mal ganz intensiv kennenlernt, genau in dieser wirklich akut heftigen Zeit.
Und niemand weiß, wie der die andere reagiert.
Nee, genau.
Also, weil es gibt kein Vor-, also sowas hast du noch nicht erlebt,
nee, genau,
im wahrsten Sinne.
Genau. Und dann nutzen die beiden diese Zeit und Henning macht dieses Lied, also das werden sie irgendwie zusammen auch entwickelt haben. Und er sagt ja auch, jede Menge gelernt. Mhm. Und das macht ja uns Menschen auch aus, weißt du? Also ich finde das stark und ich finde es aber auch wirklich als ein leuchtendes Vorbild, wie man in solch einer heftigen Krise wie Krankheit, beziehungsweise eine Krankheit, die ja zum Tod führen kann, auch umgehen kann.
Wir hören mal weiter rein. Henning und Anke Krautmacher.
Was habt ihr gelernt, Anke? Henning hat gerade gesagt, ihr habt viel gelernt in diesen 153 Tagen. Ich meine, dann verbringt man ja viel Zeit miteinander und es ist ja auch nicht nur alles Schubidubi.
Es ist
nicht
alles Schubidubi. Es ist sind viel Tränen geflossen. Die fließen immer mal wieder natürlich.
Könnt ihr voreinander weinen?
Ja. Und ich muss sagen, es ist unglaublich, wenn ich diese Tränen bekomme. Natürlich gibt es danach erstmal wie so eine, es lässt mich dann erstmal wieder zur Ruhe kommen, wenn die Tränen geflossen sind. Henning hat immer gute Beispiele, mich aufzufangen. Und es ist natürlich kein Psychologe und deswegen ist es auch schwierig, als Mensch, der dich liebt, die richtigen Worte zu finden, wenn du siehst, dass jemand traurig ist und Schmerzen hat. Und wir haben viel geredet, wir haben tatsächlich entschieden, den Augenblick zu leben, weil es geht schneller, als wir uns das alle vorstellen können, dass es doch das vorbeigeht. Und
was hast du über den Kerl gelernt in dieser Zeit?
Nicht ihm.
Nee, was hast du über ihn gelernt? Hast du ihn nochmal neu kennengelernt?
Nee.
Oder war er
eigentlich
so?
Er ist ein Mensch mit einem Riesenherz. Er ist für Menschen da. Er würde nie jemanden hängen lassen. Mich liebt er jetzt ganz dolle. Deswegen glaube ich auch an...
Stimmt.
Ja, wir haben eine super Beziehung. Natürlich gibt es auch mal Streit, wie in jeder Beziehung. Aber er ist mein bester Freund. Er ist an meiner Seite. Und wir haben wirklich gelernt daraus, dass wir die Sekunde, die Minute, alles, dass wir das nutzen, so weit es geht, dass wir das, wenn wir zusammen sein können auch und versuchen, glücklich zu sein in dem Moment, in diesem Augenblick.
Hast du die Frau nochmal neu kennengelernt?
Ja, natürlich. Ich habe natürlich auch bemerkt, wie sehr sie darunter leidet, nicht mehr sie selbst sein zu können und sich selber helfen zu können. Es gibt Situationen, wo da auch eine gewisse Genanz möglicherweise entsteht, wenn man nicht mehr eigenständig aus dem Bett raus mal eben zur Toilette kann und auf so einen Toilettenstuhl muss und wenn der Partner dann in der Nähe ist und das sind so Dinge, die erlernt man dann, aber das geht eigentlich ganz schnell, weil es das Natürlichste der Welt ist und Anke war genau wie ich, ein Mensch, der immer ein bisschen auf der Überholspur gelebt hat. Wir waren immer mit irgendwelchen Themen beschäftigt und den Augenblick zu leben, wie die Anke eben gerade richtig gesagt hat, das müssten wir lernen und haben uns das gegenseitig ein bisschen abgeguckt und heute wissen wir, in der Ruhe liegt die Kraft und wir haben kapiert, dass Hoffnung, das Prinzip Hoffnung, das Wichtigste ist, was uns durch diese doch heftige Zeit getragen hat. Weil du musst dir vorstellen, die Anke hat wirklich bei allem, was auf der Packungsbeilage steht, das mal bildhaft auszudrücken, hat sie die Hand gehoben. Die hat in der Phase...
Also auf diesem einen Meter Nebenwirkung.
Genau, eine mögliche Nebenwirkung, als da wären. Und in Ankes Fall war das so, dass sie ein Board gesetzt bekommen hat, wo die Chemotherapie drüber
verabreicht wird. Und der hat sich dann gleich entzündet. Sie hatte einen Krankenhauskeim bekommen. Der hat sie 6 Wochen aus dem Verkehr gezogen. Davon waren 3,5, fast 4 Wochen mit 39 Fieber. Und die hat Antibiotika bekommen ohne Ende. Daraus hat sich eben diese Sepsis entwickelt. Aus der Sepsis heraus ist eine Lungenentzündung entstanden.
Alles klar.
Embolie. Dann hattest du noch eine Thrombose. Also nichts, was sie sich nicht noch irgendwie abgeholt hat. Da nicht den Mut zu verlieren. Da war auch schon selber erstaunt darüber, dass das funktioniert.
Aber wie geht das?
Miteinander.
Ja, miteinander, aber ist das vielleicht der Glaube oder irgendwelche Vorbilder oder wo holst du diese Hoffnung her?
Naja, also, da gibt es ja Vorbilder, aber das sind eigentlich so Freunde im ganz, ganz engen Kreis. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Wenn ich mir vorstelle, die Freundinnen der Anke, die haben allesamt dieselbe Mütze getragen.
Die eine sitzt zwischen euch, das sieht man jetzt.
Hallo, Gabriela.
So, hier kommt gleich die Freundin Gabriela vorher nochmal. Das ist natürlich auch ein bisschen Glückskeks, ne? Das Prinzip Hoffnung, den Augenblick leben.
Nee, das ist kein Glücks.
Ich meine das gar nicht despektierlich. Ich glaube nur, dass in solchen Situationen man einfach auf diese Formeln zurückgeworfen wird, ne? So Gelassenheit und ich meine, guck dir das mal an, wenn du dir diese ganze, was war das alles, Sepsis und Krankenhauskeim und. Also du bist ja auch die ganze Zeit mit dem Tod nicht nur durch den Krebs, sondern durch 1000 andere Sachen noch konfrontiert.
Aber da sind ja so ein paar schöne Sachen drin gewesen, ne? Also mal jetzt mal abgesehen von der Sepsis und der Thrombose und so davon, das meine ich jetzt nicht. Sondern Anke hat ja erzählt, dass sie viel geweint hat.
Und sie können voreinander weinen?
Und sie können voreinander weinen und sie können sich eben auch sagen, ich bin jetzt schwach. Ja. Mhm. Und dieses Weinen hat ja was ganz Positives. Also beim Weinen lässt du ja was abfließen, weißt du.
So ein Überdruck,
und,
ne?
Genau. Und der läuft eben raus.
Mhm.
Und das ist erstmal grundsätzlich gut und schön. Und dann fand ich auch den Satz so schön, mein bester Freund.
Ja, habe ich mir
oder
auch
meine beste Freundin. Das ist ja auch etwas, was wir beide, glaube ich, auch als Prinzip haben.
Mhm.
Dass du dann irgendwann in den Moment kommst, wo du einfach hier und jetzt gerade mit dem umgehst, was jetzt gerade ist, ist, glaube ich, eigentlich nur eine Folge aus allem. Und das Prinzip Hoffnung, das ist wirklich ein starkes Prinzip. Da gibt es ganz viele Studien auch zu, das auch motiviert.
Mhm.
Ja, weil ja doch auch in Hoffnung Optimismus steckt.
Hoffnung ist auch eine Fähigkeit, ne?
Ja, das kann man alles Gott sei Dank trainieren, wenn man das möchte. Aber das ist auch, also Menschen, die sehr hoffnungsvoll sind, so ein bisschen, ich weiß jetzt, wie sage ich es jetzt richtig, es motiviert in die Zukunft die richtigen Schritte zu gehen.
Mhm.
Ja, also ich will nicht sagen, self-fulfilling prophecy, das nicht unbedingt, aber wenn du siehst, wie jemand neben dir kämpft, den du ja auch kennst und der ja auch immer eine starke Frau für dich war und gleichzeitig jetzt irgendwie auch was zurückgeben kannst.
Mhm.
Also dass ich hatte so ein Bild, wie die sich so gegenseitig so Rücken an Rücken hochhalten oder stützen.
Mhm. Henning sagte dann einmal das wunderschöne, wahrscheinlich kölsche Wort Genanz, also genieren, Scham letztendlich.
Mhm.
Du siehst halt deinen Partner, deine Partnerin da auf einmal, keine Ahnung, die muss ja jetzt aufs Klo und kann aber nicht und dann muss man halt dann mit irgendeiner Pfanne da angewackelt kommen.
Ja.
Naja, das sind ja Momente, als du dir das Eheversprechen gegeben hast, die hattest du jetzt nicht im Kopf, ne?
Nee, aber ich sag mal, bei Geburten ist das doch auch ähnlich, oder?
Mhm.
Du siehst deine, also vielleicht ein blöder Vergleich, aber
nee, das finde ich einen guten Vergleich.
Weil du siehst
eine körperliche Ausnahmesituation.
Genau. Du siehst deine Partnerin mit Wehen, vielleicht schreit sie auch, ja, und dann ist es kommt das Kind da raus und das
ausgerechnet
ist ja auch
aus dem Sexualorgan,
genau,
was ja eigentlich eine andere Funktion bislang hatte. Ne?
Genau. Und dann ist da auch noch ganz viel Blut und das Kind ist verschrumpelt oder was weiß ich. Also das sind auch Ausnahmesituationen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten Menschen gut funktionieren in solchen Ausnahmezuständen.
Weil sie dann so auf Autopilot gehen?
Genau, ja, weil du dann wirklich beim Wesentlichen bist.
Wir hören uns mal an, was Freundin Gabriella dazu zu sagen hat.
Kannst du mal kurz als Freundin von Anke sagen, Gabriella, wie du die beiden empfunden hast in dieser Zeit?
Also es war sehr viel Angst auch im Spiel, bei mir auf jeden Fall. Es war in der Sekunde klar, hier ist wirklich Not am Mann. Insbesondere die Zeit, als Anke da mit der Sepsis lag, da habe ich selber wirklich angefangen zu zweifeln. Das kann kein normaler Mensch überleben. Also eine Sepsis zu überleben, ist schon ein hartes Stück. Jo. Aber auf diese schwere Krebsdiagnose und dann noch die Lungenembolie, die sehen wir Weihnachten nicht. Falsch.
So viel zu dem Thema, was du eben gefragt hast, dass sie die Schwache ist. Ich wollte da eben schon widersprechen. Also ich würde in der Wortwahl anders verfahren. Die Anke war geschwächt, aber niemals eine schwache Frau.
Schwach gefühlt, habe ich auch eher gemeint.
Ja, weil das muss man hier wirklich attestieren. Die Anke ist eine unfassbar starke Frau und die hat die Hoffnung wirklich nie aufgegeben. Die Anke hat eigentlich immer als gutes Beispiel gedient und das kommt uns auch heute zugute. Hier auf der YesCon, hier bei Yes We Cancer, an der Anke können sich ganz, ganz viele Leute ein Beispiel nehmen.
Anke, wir hatten gerade von Hoffnung und so Stärke geredet. Wo holst du die her? Die einen fangen an zu meditieren oder zu beten oder sich irgendwelche klugen Sätze irgendwo, Musik, weiß der Geier.
Ich habe von Anfang an, als die Diagnose feststand, gesagt, dieses Schwein frisst meinen Körper nicht auf. Ich habe es meinen beiden Söhnen, die sind 30 und 21 und meinen Eltern, meinen liebsten Freunden und vor allen Dingen Henning versprochen, dass ich niemals aufgeben werde zu kämpfen, dass dieser Weg nicht ein leichter sein wird. Hat mir vorher schon eine sehr gute Freundin erzählt, die selbst eine Krebserkrankung durchmacht. Sie hat gesagt, du wirst eine ganz harte Zeit nehmen müssen und ich werde dir immer wieder in den Hintern treten, damit du wieder aufstehst. Das hat sie auch getan. Ich glaube, ich habe die Kraft durch die Freunde, Familie und die Liebe, die mich seitdem trägt, die mir so viel hilft, diese Liebe zu mir, dass die Menschen mir schenken, also das gibt mir so viel, dass ich weitermache, dass ich nicht einmal zweifle und aufhöre, dass dadurch kriege ich die Kraft. Henning hat dafür gesorgt, dass ich im ersten Weihnachten 66 Weihnachtskugeln bekomme von allen möglichen Freunden, Verwandten, die mir die selbst bemalen sollten für mich, um mir Mut zu machen. Ich habe einen Wunschbaum bekommen. Der ganze Tannenbaum war voller Wünsche. Und sowas kann einen doch nur tragen.
Da sagt sie was sehr, sehr Richtiges und Wichtiges. Mhm. Dass die Gemeinschaft und auch der Glaube und die Hoffnung und das Positive daran, ne, wenn eine Gemeinschaft oder eine Familie oder so mitfiebert und mitträgt und Mut macht, das ist auch ein Teil der Heilung. Mhm. Ja? Es gibt so ganz interessante Studien, wo darum gebeten wurde, also das hat man natürlich wieder geteilt, zwei verschiedene Gruppen, beide im Krankenhaus, also Menschen, die irgendwie krank waren, und bei der einen Gruppe hat man darum gebeten, dass die Familienangehörigen doch beten sollen für diese Person. Also das hat man aber jetzt nicht den Personen erzählt, aber für die gebetet wurde, der Glaube versetzt Berge, heißt es ja auch, die sind schneller genesen als die, für die nicht gebetet wurde. Also ich glaube, die Selbstheilungskräfte im Körper, wenn du merkst, dass dein ganzes Umfeld dir irgendwie helfen will oder eben auch da ist und jetzt nicht mit dir jammern will, sondern auch dran glaubt oder dir so einen Wunschbaum macht mit guten Wünschen oder so. Das sind alles so Sachen, die eine Heilung auch noch mit anregen können, weil so unsere Gerätemedizin, die ja immer davon ausgeht, wir sind eine Maschine und dann macht man da ein Teilchen irgendwie, das muss man auswechseln und dann geht's wieder. So ist es eben nicht, sondern es macht auch ganz viel die Psyche und das, wie ich selber in die Welt schaue.
Und es war ja offenbar so eine Art Deal. Ne? Mhm. Also Anke hat diesen bezaubernden Satz gesagt, dieses Schwein frisst meinen Körper nicht auf. Mhm. Also erstmal den Krebs klar als so ein Dämon zu adressieren. Mhm. Und gleichzeitig hat sie noch gesagt, werde niemals aufhören zu kämpfen. Das habe ich denen versprochen. So, das heißt also, du hast jetzt nicht so, da ist ein Opfer und das muss betreut werden, sondern jeder gibt seins. Ne? Also sie sagt denen, wenn ihr schon für mich da seid mit der Liebe, dann zahle ich das insofern zurück, oder ich, mein Teil dazu ist, ich, wie immer es weitergeht, aber ich kämpfe, ich gebe nicht auf.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch so eine gegenseitige Motivation. Ne? Ich sehe als Angehöriger, sehe ich, wie sie kämpft, und sie sieht als Kämpfende, wie die Angehörigen dann...
Ja, ich finde das Wort Kampf so schwierig in dem Zusammenhang.
Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich
ja,
so.
Ja, es ist wahrscheinlich ein Kampf, aber ich würde mir wünschen, es gäbe ein anderes Wort dafür, für diese Stärke. Weil das
unverzagt?
Ist ja,
nee.
Ja, weil das ist ja eine, das, also Mut, ne? Nicht mutlos werden, sondern den Mut haben, weiterzugehen, egal was auch gerade in dem Moment ist, und getragen werden von den Nächsten. Und das ist das Schöne daran. Das ist sehr wunderschön. Deswegen finde ich auch ganz ehrlich, diese Yes We Cancer eine so wunderbare Idee, nämlich genau Menschen zusammenzuschalten, die sich in einer extrem Krisensituation befinden oder befunden haben und sich da auch wieder Zuspruch zu holen und eine Gruppe herzustellen und eine Nähe herzustellen. Das sind ja lauter so Sachen, die wir brauchen auch als Menschen.
Und die anderen wissen natürlich in etwa, wie es dir geht, weil jeder so seinen eigenen Kampf
führt. Genau, und hat vielleicht noch irgendeinen Arzt oder irgend noch was anderes, was du noch nicht ausprobiert hast oder wo du denkst, das könnte mir vielleicht auch helfen, wenn es dem Menschen geholfen hat.
Ein Punkt war hier noch, in den Hintern treten. Sie hat gesagt, eine ihrer Freundinnen hätte sie auch mal auf den Pott gesetzt. Das ist natürlich eine heikle Sache. Ne? Man denkt auf der einen Seite, ja, schwach, und da will man jetzt auch nicht
also ich sag's mal,
zu druckvoll sein.
Ich weiß, was du meinst. Ich sag's jetzt mal andersrum, weil ich habe ja manchmal in den Kursen auch Menschen, die dann im Wald, weil der Wald auch aufschließt und öffnet, plötzlich so an alte Themen kommen und dann anfangen zu weinen. Und dann gibt es andere TeilnehmerInnen, die dann sofort zur Seite sind und trösten wollen und so. Und ich sage dann immer, lass diesen Menschen, der da gerade weint, in seinem Prozess. Ja, weil wie gesagt, Tränen fließen ja auch was ab, oder da fließt ja auch was ab. Und meistens ist es ja so, dass Menschen, die dann helfen wollen und die das dann nicht ansprechen, eigentlich ja selber so ein bisschen damit Schwierigkeiten haben.
Die halten
das
nicht
aus. Die halten das nicht aus. Und ich glaube, jeder wirklich Kranke gibt mir recht, dass du eigentlich Menschen brauchst, die ganz aufrecht mit dir darüber auch reden. So. Und die auch vielleicht mal sagen, auch wenn sich das jetzt vielleicht für unsere Ohren hart anhört, aber auch mal darüber sprechen, ja, was denkst du denn, wie wirst du da Weihnachten wieder bei uns sein oder solche Sachen, weißt du, das kann ja auch motivieren, also es muss ja nicht immer so von wegen, der ist jetzt unempathisch oder sowas. Ich glaube, mir würde zum Beispiel in solchen Momenten auch immer mehr helfen, wenn Menschen dann sagen oder wenn mir dann jemand nahe sagt, hör mal, jetzt reiß dich mal zusammen oder weißt du so, also mit mir da ganz normal spricht und mich nicht wie mit Samthandschuhen anfasst.
Hören wir mal weiter. Henning und Anke Krautmacher.
Gabriela, was macht die beiden aus als Paartherapeutin dazwischen?
Paartherapeutin, also in allererster Linie sage ich, sie kommunizieren. Die können auch streiten, das hören sie jetzt gar nicht so gerne, aber doch können sie.
Solange sie sich wieder vertragen?
Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube, das Vertragen, da bin ich jetzt nicht dabei. Aber das können sie wirklich. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt oder sowas, sondern die Dinge werden so angenommen, wie sie gerade sind. Egal, ob schwer oder leicht. Nur, da fliegen auch mal die Fetzen, das darf auch so sein. Ich finde das aber sehr gesund. Es wird eben nicht verschwiegen und somit natürlich auch diese schwere Zeit sowieso nicht. War auch für Henning streckenweise wirklich sehr, sehr hart, was du in der Zeit Gott sei Dank nicht gesehen hast. Aber war okay, du warst ja auch wieder genau, aber das ist nicht ohne.
Was meinst du mit hart? Was war das genau?
ja, hart im Sinne von, dass es natürlich sehr, sehr emotional, dass die Kräfte einfach auch ein bisschen nachlassen, mental, körperlich, glaube ich, nicht so, aber man hat es nicht gesehen. Ich als Freund habe es natürlich schon gemerkt, es geht ihm überhaupt nicht gut, logischerweise. Und trotzdem rappelt er sich immer wieder auf. Er war auch schon mal wütend ihr gegenüber, weil wenn sie denn so, jetzt reicht's aber, und dann war es aber auch Wut, dann hast du mir das erzählt, der Henning hat mir geschimpft und ich habe dann gesagt, ja, leider auch zu Recht. Und das falsche Antwort, genau, ja, aber dafür sind Freunde da, nicht nach dem Mund zu reden, sondern eben so die Dinge benennen, wie sie auch wirklich waren. Und keine blöden Hoffnungstiraden oder sowas, sondern wirklich, entweder ist es echt oder lass es.
So, da gehen wir nochmal rein. Fand ich ganz interessant. Das war Gabriella, die Freundin von Anke, aber kennt natürlich beide. Ganz am Anfang auf meine Frage, was macht das Paar aus, hat sie den zwei Worte gesagt. Sie kommunizieren.
Ja.
Das klingt so selbstverständlich, weil wir denken, naja, klar, wir kommunizieren doch jeden Tag und ich gebe ihr doch auch immer ein Küsschen, wenn ich zur Arbeit gehe und so. Aber ich glaube, sie meinte was anderes, ne?
Ja. Ja, da kannst du ja einfach auch selber dich mal fragen. Mhm. So zwischen Tür und Angel, das ist sicherlich nicht die Kommunikation, die jetzt gemeint ist, sondern das, was wir manchmal auch machen, uns hinsetzen, uns angucken und dann spricht einer und der andere hört nur zu. Und oder andersrum, und dieses Zuhören, also worum geht es jetzt wirklich, oder was beschäftigt dich jetzt gerade auch, ne? Das geht ja auch so schnell im Alltag flöten, wenn man so in seinem Arbeitsrhythmus ist und auch in seinem Tagesrhythmus, und dann fällt man abends ins Bett und so, und diese Momente des Kommunizierens, ich glaube, die sind sogar in Krisensituationen, und denk mal an unsere große Krise, viel, viel intensiver nochmal, und man lernt sich auch nochmal intensiver kennen. Sie sagt ja auch noch was Zweites, nämlich, dass die sich durchaus auch mal streiten und dass auch Henning mal wütend ist und mit ihr geschimpft hat. Mhm. Und das meine ich, das ist eben diese auch ehrliche Kommunikation. Ich finde es völlig legitim, dass jemand, ein Partner, sagt, du, ich bin jetzt hier auch gerade mal echt am Ende meiner Kraft. Das erzählt doch Annette Hartwig auch in ihrem wunderbaren Interview, das sie dir gegeben hat. Mhm. Da ist einer krank und der andere kümmert sich, und dass es da auch mal Momente geben muss, wo man wütend wird, wo man heult, wo man vielleicht auch nicht mehr kann, wo man sich vielleicht auch mal woanders austoben muss oder ausheulen muss oder so. Das finde ich ist ganz, ganz legitim und richtig.
Eine Fähigkeit, das kam jetzt ja so zwischen den Zeilen durch, ist natürlich auch das Verzeihen, ne? Also wenn da einer wütet und dann die Freundin auch noch sagt, da hat er aber sogar recht gehabt, also die Kranke dann auch noch quasi, bestätigt wird, beziehungsweise der Wütende bestätigt wird und die Kranke das Gefühl hat, ich bin ganz alleine, dass das am nächsten Tag dann auch wieder weg ist. Ne?
Ja, und ich
weil es gibt ja so Paare, die dann, die führen so eine Art Konto, ne? So was er oder sie mir wieder angetan hat. Ne? Und gestern hast du gesagt und vorgestern hast du gesagt.
Ja, also ich
bin
weiß,
da völlig frei von, aber.
Ja, klar. Ich weiß, dass du manchmal, wenn du so Ansagen machst, das kommt ja auch vor, dass ich dann danach vielleicht im ersten Moment denke, nö, und so, aber im zweiten Moment beim nächsten näheren Nachdenken dann denke, ja, hat er eigentlich recht, könnte ich mich jetzt wirklich mal ein bisschen mehr um was ich auch.
Aber das ist Größe, weißt du, du willst nicht bis zum letzten Ende recht behalten, sondern du sagst, okay, ja, der Ton war vielleicht falsch, aber ich kann das verzeihen, ich kann
ja,
das weglassen.
Aber woran lernen wir denn? Wir lernen ja nicht an den immer tollen Dingen, die uns widerfahren, sondern wir lernen ja genau an diesen Krisenmomenten.
Mhm. Wir hören mal weiter.
Henny, unter uns jetzt, als Mann, der am Ende seiner Kräfte ist, gibt es ja im Rheinland eigentlich nur eine Therapie mit ein paar Kumpels in eine Kneipe und ganz viel Kölsch.
Nee, das war noch nie meine Therapieform, weil das hätte mich ja noch umso mehr geschwächt. Also jemand, der wie ich so viele Jahre, Jahrzehnte auf der Bühne überleben musste, der weiß natürlich, dass Alkohol da überhaupt keine hilfreiche nur so sein kann. Insofern, dieser Gedanke zu keiner Zeit auf.
Wie hast du dich wieder aufgeladen? waren?
Naja, auch hier, das hat die Gabriele ja richtig erklärt, da sind unsere Freunde auch ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel gewesen. Man hat sich dann auch nochmal untereinander ausgetauscht und erzählt, was war denn heute im Krankenhaus, wie geht's morgen weiter, kann ich dir helfen? Wir haben unglaublich viel telefoniert, richtig. Es muss auch schön geben, es hat auch mal so einen Totalausfall gegeben. Das war so bizarr. Da war ich dann wirklich auch in meiner Kraft. Die Tage waren lange Tage. Es waren immer so 16, 17 Stunden Tage. Ich bin morgens früh ins Krankenhaus, möglichst schon bei der Visite dabei gewesen und habe Blutbilder studieren gelernt. Ich weiß also heute, was ein Hämoglobinwert ist und was ein CRP-Wert ist und wie hoch die Leukozytenzahl sein muss und all diese Dinge. Hab den ganzen Tag bei dieser Krankenhausernährung gesessen, da kannst du nicht lange mit überleben. Und dann bin ich irgendwann mal ein bisschen schwindelig geworden und da kam zufällig gerade eine Ärztin rein und hat die Anke gebeten, doch mal aus ihrem Bett aufzustehen. Sie brauchen das mir jetzt für mich. Das ging aber dann ganz schnell vorbei, da ein bisschen Kreislauf. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass ich also auch an meine Grenzen geführt worden bin. Aber das gehört vielleicht auch dazu. Und wir haben es wirklich, und deswegen ist das auch unsere Welt. Wir haben das gemeinsam durchgestanden, wobei ich ganz klar sagen muss, die Schmerzen, die es auszuhalten gilt, die waren alle auf der Seite von der Anke. Die hatte das Fieber, die hatte die Sepsis, die hatte die Lungenentzündung. Also ich weiß nicht, also ich bin dann eher so ein typischer kranker Mann, so der wegen der kleinen Erkältung schon so das arme Tier, sagt man in Köln, hat, schon gleich sterben wird. So einer bin ich. Deswegen, ich bewundere diese starke Frau, die das alles überstanden hat.
Das war Henning normal. Ich fand das interessant, was er gesagt hat, wenn ich aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, also erstmal abgesehen von dieser bezaubernden Szene, dass die Kranke ihr Bett verlassen musste, weil der Mann erstmal kurz ein bisschen liegen durfte. Wir haben telefoniert, Freundeskreis, also es gab ein Netz der Betreuung. Ich denke, mit einer gewissen Beklommenheit, was ist mit Menschen, die so ein Netz nicht haben? Mhm. Die allein sind, die keinen Partner, keine Familie, keine Freunde haben. Mhm. Also ich glaube, du bist in einem echten Wettbewerbsvorteil im Kampf gegen den Krebs, wenn du so ein Netz hast.
Ja, immer schon gewesen. Also Menschen in kleineren Gruppen in früheren Zeiten haben besser überlebt als jemand, der als Einzelkämpfer durch die Welt gezogen ist. Also ich denke gerade an Ötzi, ich weiß nicht warum, aber das ist sicherlich richtig. Und das andere ist aber, es gibt natürlich auch im Krankenhaus Psychologen, mit denen man sprechen kann. Es gibt ja richtig Psychologen, die sich in der Onkologie herumtreiben, hätte ich fast gesagt. Also die da arbeiten. Und es gibt Seelsorger und. Also es gibt schon noch Menschen, auch noch andere Menschen, die sich kümmern. Aber es ist natürlich im eigenen Freundeskreis so aufgefangen zu werden, ist natürlich auch eine enorme Ressource. Ne?
Wir hören mal weiter, weil jetzt soll Anke nämlich mal ein paar Tipps geben für andere Paare.
Anke, jetzt kommt so ein Paar zu dir und sagt, sag mal drei Tipps. Wir haben jetzt genau die gleiche Konstellation. Einer von beiden kriegt eine Diagnose. Die andere steht daneben und weiß jetzt auch gar nicht so richtig, was los ist. Hast du so zwei, drei Hinweise, wie man als Paar damit umgeht?
Es gibt ein Wort im Japanischen, Ikigai. Ikigai bedeutet, der Sinn, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Der Sinn des Lebens. Das ist etwas, worüber ich jemand oder was ich jemandem empfehlen würde, sagen, es gibt jeden Tag, die Sonne geht auf. Es wird nicht einfach sein. Es wird wehtun, aber bitte verzweifle nicht oder gib dich nicht auf. Also dieses Leben, wie dieses Ikigai. Inzwischen hat uns alle das Wort vereinnahmt, weil es ist sehr wichtig. Im Augenblick, das habe ich ja gesagt, genießen. Okay, ich meine, wenn die Diagnose steht und da sagt dir jemand, das ist palliativ und das ist nichts zu machen, dann muss man erstmal schon mal schlucken und sich gegenseitig wieder hochheben und hochholen.
Also die Ärzte haben praktisch gesagt, du bist so gut wie tot.
Jetzt nicht, aber die haben gesagt, es ist eigentlich keine Chance mehr, das zu heilen, weil es ist die schlimmste Form von der Art Krebs und wir finden voller Metastasie und da wäre eine Heilung nicht mehr möglich, so ungefähr, ja. Es gab einen sehr guten Arzt, im bekannten Freundeskreis von uns, der gesagt hat, okay, hinterher hat er hat zu mir gesagt, den bisschen Schiss hat er auch bekommen, als er den Tumor gesehen hat. Aber er hat zu uns gesagt, er macht das. Er macht eine individuelle Therapie mit einem sehr guten Onkologen zusammen. Man nennt das normalerweise Leitlinien. Wenn jemand an Krebs erkrankt, dann gibt es Leitlinien für die und die Form eines Krebses. Bei mir gab es keine Leitlinien. Deswegen haben die einen individuellen Therapieplan aufgestellt. Und ich glaube, ich würde jedem sagen, geh bitte nochmal, hör dir eine zweite oder hol dir eine dritte Meinung. Auf jeden Fall, lass es nicht nur von einem beraten. Und hör dir das gut an. Es gibt auch immer vielleicht wieder eine Chance, am Horizont das doch zu schaffen. Ist nicht aufgehen.
Ich muss mal ganz kurz die Lärmkulisse hier erklären, weil hinter uns ist gerade Joko und ich glaube Klaas auch, sind hier einmarschiert. Es ist eine Frechheit, dass sie mehr Aufmerksamkeit kriegen als ihr beide.
Ja, sie haben gerade eben erst gekommen und die werden heute eine ganz besondere Ehre erfahren.
Ich habe
das von schon sagen.
Nein, ist total geheim, das ist streng geheim.
Genau.
Henning, von dir zwei, drei Tipps für Paare, wie man so eine Situation, welche Fehler man vielleicht vermeidet oder was man unterschätzt oder...
Nee, Respekt ist, glaube ich, das wichtigste Stichwort in dem Zusammenhang. Respekt ist natürlich vor jedem Menschen, aber mit Respekt begegnen bedeutet auch Situationen, wo der Partner, der Betroffene vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen Selbstmitleid erlebt. Das sind ja die Sachen, wo dann so kleine Streitigkeiten entstehen. Die entstehen manchmal natürlich auch aus der Form von Hilflosigkeit, weil man dem Gegenüber eigentlich vermitteln will, hey, das wird schon wieder, aber willst du es verrecken, ehrlich mal gesagt. Er will es absolut nicht einsehen. Dann bin ich in solchen Situationen auch schon mal ja, lauter geworden. Ich habe gedacht, verhalte ich jetzt mal psychologisch, ich weiß nicht, ob das richtig war. Der respektvolle Umgang verbietet das eigentlich. Den muss man sich dann immer wieder rausgraben und sagen, ey, pass auf, ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie ungehalten oder ungerecht werden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Umgang miteinander.
Man wird auf den Boden, wirklich auf den Boden zurückgeholt.
Das sind so heikle kleine Alltagsdämonen, die da rumhüpfen. Ne?
Ich musste so dran denken, es gibt ja bei den Therapien auch die paradoxe Intervention. Dass du, wenn jemand so ganz doll leidet und so ganz doll, mir geht's und alles ist so schlimm und alles so, ne? Dann erst recht da reinzugehen.
Das ist noch verstärkt.
Ja, du bist aber auch der armste Mensch unter der Sonne. Also Gott meint das mit dir nicht gut. Und ich kann da auch gar nicht, ich weiß gar nicht.
Kann man auch nichts machen.
Nee, man kann auch echt nichts machen. Weil das Interessante ja dann genau das Gegenteil ist. Also dass dann bei dem anderen etwas bewirkt wird, was da heißt, was? Du willst mich hier aufgeben, du spinnst wohl. Jetzt bin ich aber gerade da oder so. Das finde ich ganz schön. Und Respekt ist natürlich etwas, das sagt er ja auch selber, das ist, sollte nicht nur in der Beziehung so sein, sondern letztendlich mit im Umgang mit jedem Menschen.
Es war der Wahlkampfslogan von Olaf Scholz 2021. Respekt haben die auf ihre Wahlplakate gedruckt.
Uiuiui.
Ja,
wo ist der geblieben?
Ja.
Ich glaube, das ganz Entscheidende ist einfach, gib nicht auf, Heilung ist möglich. Ja. Also das, was er dann, genau, das, was Anke sagt mit der individuellen Therapie oder also sich da irgendwie wirklich noch mal nach rechts und nach links zu gucken. Dafür ist ja Yes We Cancer auch super, ja, weil da kommst du ja auch mit Ärzten in Berührung. Ich denke da auch immer an Maya, die wir ja auch
im Maya Singh, ja,
genau, die ja auch einen Krebs hatte oder hatte, glaube ich, ne, der sehr sehr speziell ist und wo es gar keine Studien zu gab, weil also man wusste nur, dass es den gibt, aber sehr selten. Ne? Also da nicht aufzugeben, sondern zu suchen, wo gibt's noch was.
Interessanter Punkt an der Stelle, Subjekt-Objekt. Ne? In dem Moment, wo ich das Objekt bin, das von einem Klinikbetrieb und den Ärzten und den üblichen Abläufen so gesteuert wird, in diesem Moment dann nochmal in sein Subjekt zu gehen, natürlich auch mit Hilfe von Partner oder Partnerin, und dann zu sagen, so, jetzt mal Ruhe bewahren, ja, schön, dass du hier in der Uniklinik, ich weiß nicht was, Köln liegst, aber ich kenne da noch einen. Oder ich mache mich nochmal schlau. Oder ich kenne einen, der einen kennt. Oder.
Oder ich frage vielleicht auch nicht gerade jetzt nur Ärzte, die sich jetzt speziell damit befassen, sondern ich frage auch nochmal einen Ernährungsberater, ja, oder ich frage auch nochmal einen Arzt, der einen ganz anderen Schwerpunkt hat. oder. Weil unsere Medizin ist ja leider Gottes auch wieder sehr eingeschränkt, weil die immer nur so in ihrer, wie sagt man, in ihrer Kategorie gucken. Ne?
Also ja gut, aber Herz, bei so einem harten Krebs, der hilft dir jetzt so eine Misteltherapie
erfahrungsgemäß nicht so viel. Nein, ich rede jetzt auch gar nicht so von diesen Alternativmedizinern, das will ich jetzt gar nicht, obwohl da vielleicht hilft da ja doch was, aber das erlaube ich mir gar nicht, das jetzt zu denken. Aber vielleicht auch nochmal nach rechts und links zu gucken und zu sagen, was kann mir jetzt auch gut tun, wenn ich so eine Chemotherapie habe. Ich habe irgendwie neulich mal gelesen, dass da manchmal eben auch eine bestimmte Art, also Fasten zum Beispiel ganz gut sein soll, ne? Weil da der Körper dann mehr Zeit hat, sich wirklich auf die Heilung zu konzentrieren.
Was habt ihr noch vor? Was bedeutet das für die Zukunft? Habt ihr Pläne oder macht ihr gar keine mehr, weil ihr nur noch jetzt arbeitet?
Das ist so, wenn ich jetzt irgendeinen Wunsch äußere, wenn ich nur sage, ja, ich wäre jetzt gerne auch mal nach Skandinavien. Ich habe gehört, die und diesen. Und dann hat Henning gesagt, gut, da müssen wir uns mal überlegen. Nein, so nicht, aber das ist, wir wollen auf jeden Fall, wir haben den Jakobsweg schon zweimal, aber noch nicht vollständig sind wir den gegangen. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir und vom Henning. Sobald ich mehr Kräfte habe und mehr als 6 Kilometer schaffe, die schaffe ich jetzt schon wieder zu gehen. Und das ist schon eine ganz, ganz große Steigerung für mich. Und das ist ein ganz großer auch, dass wir den zusammen machen. Wir wollen nach Griechenland zusammenfahren. Wir haben uns die Domizil gesucht in Spanien, wo wir beide unser Ikigai haben. Mein Safe Place. Du kannst es mit V oder mit Elfstein, wie du willst.
Ja, schön.
Einen sicheren Ort. Den habe ich auch in meinem Heim zu Hause in Köln, also in Staunen, wo wir wohnen. Da ist auch mein Ruhepol. Aber ich brauche so etwas, wo ich mich ankuscheln kann und wo es schön und warm ist und wo ich mich wohlfühle und wie er in seinem Lied singt, wo das Meer den Himmel. Also wir machen da jetzt nicht so eine Bucketlist und sagen, weil es vorbeigeht, sondern eher so, wir haben jetzt so Ziele, die wir beide uns schon eigentlich immer mal erzählt haben oder gewünscht haben, aber jetzt ist es wirklich wahr und das werden wir machen. Also immer Island, Irland ist ganz wichtig, da möchte ich hin. Irland ist
ja. Cork, Südwesten, da würde ich gar nicht nur empfehlen.
Lani,
die Geschichte einer wunderbaren Liebe.
Ja, danke.
Danke Anke, danke Henning, danke Gabriela, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit und die Offenheit genommen und spendiert habt. Danke.
Du bist nicht allein. Gutes Stichwort. Yes, we can, sir.
Das finde ich jetzt interessant.
Ja.
Was würdest du unbedingt noch machen wollen?
Also erstens mal leben im Hier und Jetzt.
Ja.
Und gleichzeitig Pläne machen, ist für mich immer so ein ganz klein bisschen widersprüchlich. Weil in dem Moment, wo ich Pläne mache, lebe ich ja schon, also ich weiß das als jemand, der ganz viel plant, lebe ich ja schon irgendwie immer so einen Schritt voraus, bin ich in Gedanken schon mal da. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt unbedingt widerspricht, aber ich fand es interessant, dass sie sagten, wir haben jetzt nicht noch so eine harte Bucketlist, wir müssen jetzt noch auf Kilimanjaro und dieses, ich meine, okay, ein bisschen Jakobsweg, bisschen Griechenland, bisschen Irland. Also das finde ich so im Rahmen des Normalen. Was ich interessant fand, war dieser, was Anke offenbar sehr wichtig war, dieser Safe Space.
Ja.
So Ruhepol, hat sie gesagt, ankuscheln, Wärme, Sicherheit, Geborgenheit. Das muss ja gar nicht immer jetzt die große Ferienvilla in Alcantara sein. Das kann ja auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung sein. Ja. Aber da auch einen Wert drauf zu legen, dass ich mir das so gestalte, dass ich das Gefühl habe von, ja, von was auch immer, von Nest, von Burg, von Nestburg. Aber du hattest mich was anderes gefragt. Du willst wissen, was ich unbedingt noch sehen oder machen oder gucken will. Georg Streit hat das am Mittwoch gesagt, die Polarlichter, die üben komischerweise so eine geheimnisvolle Faszination aus. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich bin schon echt viel in der Welt rumgekommen. Es gibt jetzt nicht so die Orte, die ich unbedingt jetzt nochmal sehen muss. Ich glaube, es sind eher Menschen oder Konstellationen. Mhm. Also ich erinnere mich immer wieder sehr gerne an meinen 55. Geburtstag zurück, der ja nun auch schon wieder 1-2 Jahre zurückliegt. Und da bin ich mit meinen besten Freunden, und das waren wirklich nur die Männer, waren wir 3 Tage auf so einem Landhaus, das einem von den Jungs gehörte, und haben einfach nur zusammen gesessen, gekocht, gequatscht, Frisbee gespielt, Bier getrunken, dummes Zeug geredet, wandern gegangen, schwimmen gegangen.
Ich durfte ja sogar mit euch einen Waldtag machen.
Ja, du warst die einzige weibliche Attraktion, ganz kurz nur für alle, die das interessiert. In dem Moment, wo du auftauchtest, veränderte sich die Stimmung in dieser Männergruppe radikal. Das hat nichts mit dir als Person zu tun.
Nee, ich weiß.
Aber in dem Moment, wo ein Weibchen in so eine Herde Bullen gesetzt wird, naja, ich versuche es jetzt mit dem Tierreich.
Ja, okay.
Dann fängt auf einmal an, fangen sie an zu schnauben und das Testosteron pulst durch die Adern und alle wollen irgendwie einen Dicken machen. Das war total interessant zu beobachten, wie das die Dynamik verändert hat. Mhm. Also das sind eher Momente, nicht unbedingt Orte, die mir wichtig sind. Was wäre das bei dir?
Na, ich kann schon mitschwingen, wenn Anke sagt Irland. Also da würde ich auch wahnsinnig gerne dann, glaube ich, also nicht nur jetzt oder so, sondern ich würde da jederzeit gerne wieder hinfahren.
Aber du hast doch mit Paul eine Verabredung.
Ja, ja, mit Paul habe ich da noch eine Verabredung, wenn der dann mal Zeit hat für mich.
Gut, wir fassen zusammen. Was haben wir von Henning und Anke gelernt?
Naja, dass all das, was, also ich glaube, das oberste Prinzip ist auch wieder ein Prinzip, das ich auch immer gerne bespreche, nämlich wir und teilen.
Mhm.
Und
man kann auch das Unangenehme teilen. Ne?
Genau, ja. Und natürlich mit Respekt begegnen und lösungsorientiert schauen und den Augenblick leben. Und Ikigai, das ist ja etwas tatsächlich, also warum es sich morgens lohnt aufzustehen, das ist ja etwas, was ich jetzt demnächst auch mit Tobias Esch in unserem neuen Podcast besprechen werde. Da fangen wir jetzt so langsam an, das mal aufzunehmen und dann werden wir euch irgendwann überraschen. Das werde ich auch noch im Podcast erzählen, wann das denn soweit ist. Aber darauf bin ich natürlich sehr gespannt.
Und hier nochmal die Höhnamen mit einem schönen Gruß an den Henning. Ich finde das insofern so bezeichnend, weil ne, echte Freunde. Und Anke hat gesagt, ja, ist mein bester Freund.
Ja.
Guck mal an, du, die Höhner sind in Wirklichkeit, ey, Habermas, Lothar-Dreieck, Hegel, wie ihr alle heißt, legt euch gehackt.
Ja, vor allen Dingen sind sie fröhlich, weißt du, das macht auch noch was aus.
Also wichtigen wenn Philosophen in Deutschland sind die Höhner. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Ja, ich hoffe, ihr konntet mit dieser Folge auch gut lauschen, so wie wir beide. Und ja, wir wünschen euch ganz viel gute Freunde und ein wunderschönes Wochenende und kommt ins Wir und ins Teilen. Das lohnt sich.
Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.